Wieder da sind. Am Anfang sind wir so gefragt worden, und seid ihr wieder angekommen? Dann habe ich meistens gesagt, wir sind gelandet, das Gepäck ist ausgeladen, aber wir sind noch nicht ganz ausgestiegen. So, jetzt so langsam sind wir ausgestiegen und freuen uns hier zu sein. Vielen, vielen Dank an euch, die ihr für uns gebetet habt, die ihr gewusst habt, wo wir sind, was wir so vor uns haben, auch mit so einer Familienreha. Und ich möchte euch einfach sagen, uns hat diese Zeit gut getan. Sie hat uns körperlich gut getan, sie hat uns geistlich gut getan. Es war auch Arbeit, wie das in der Reha normal ist. Also man ist ja nicht auf Urlaub da und arbeitet an dem ein oder anderen Thema, dass man gesagt hat, da wollen wir gern auch in dieser Zeit weiterkommen. Und uns haben einfach auch diese verschiedensten Therapieformen gut getan, sei es Kunsttherapie, Reittherapie, Gespräche, die wir hatten. Und was uns sehr gut getan hat, waren die vielen Begegnungen, die da waren. Wir saßen immer in diesem großen Essbereich, saßen wir gleich, wenn man reinkommt, vorne rechts. Und ich glaube, nach einer halben Woche hat jeder gewusst, wer Paul ist und hat uns auch als Familie gekannt. Alles in Ordnung, es war einfach eine richtig tolle Zeit und wir kamen mit ganz vielen Menschen in ganz wertvolle Gespräche hinein. Für sie und für uns manchmal auch sehr überraschend, auf welchen Wegen man auf Gott kommt. Aber da hat ja Gott seine eigenen Pläne. Und wenn man da genau hinhorcht und hinhört, dann entdeckt man auch die Steilvorlagen, die er einem einfach bietet, um von dem zu erzählen, was einem selber Halt und Sicherheit im Leben gibt. Und jetzt haben wir heute das wunderbare Thema, aufmerksam Jesus Stimme folgen. Jos macht so, auch Natalia ist da und die Doris. Genau, die warten auf euch Kinder und freuen sich sehr, wenn sie ihr Programm nicht sich selber erzählen, sondern euch. Dann macht euch auf den Weg und seid dabei. Die haben echt was richtig Cooles vorbereitet, so wie ich die drei kenne. Vielen Dank, dass ihr das jetzt auch macht, den Kindergottesdienst. Aufmerksam Jesu Stimme folgen. Da war ein Autofahrer, der war in den Alpen auf irgendeinem Alpenpass unterwegs und er ist gerade den Pass heruntergefahren und war ziemlich flott unterwegs. Und dann kam eine Autofahrerin von unten, kam ihm entgegen. Beide sind sich glücklicherweise nicht in der Mitte der Straße begegnet, sondern konnten auch aneinander vorbeifahren. Aber im Vorbeifahren ruft die Frau zum Fenster raus, Schwein! Der Mann weiß nicht, was ihm geschieht, Schlampe! Leider konnte der Mann in der nächsten Kurve dem Schwein, das da stand, nicht mehr ausweichen. Ach so. Was hören wir, wenn jemand uns was zuruft? Was verstehen wir, wenn jemand unverblümt uns etwas sagt? Mit welchem Ohr nehmen wir das auf? Und was löst das in uns aus? Schwein! Arg viel mehr konnte sie ja in der kurzen Zeit der Begegnung gar nicht sagen. Sie wollte warnen vor einem Schwein, das da stand. Und der Mann hat es nicht gecheckt. Vielleicht liegt das am Mann. Wer weiß, aber hinhorchen, hinhören, verstehen wollen. Nicht gleich das Schlimmste vermuten, verstehen wollen. Aufmerksam Jesu Stimme folgen. Was verstehen wir, wenn wir Jesu Stimme hören? Nehmen wir sie als Jesu Stimme wahr oder wissen wir gerade gar nicht mehr, wie sie klingt? Manchmal ist das ja so, oder? Spannende Geschichte heute. Wir schauen uns mal die nächste Folie an. Ich möchte euch gerne damit hineinnehmen in diesen Gedanken. Wenn Gottes Wort Wahrheit ist und wir gehen davon aus, es ist Wahrheit, es ist unsere Wahrheit, die wir glauben. Ich möchte das voranstellen und ich werde das in den nächsten Predigten immer und immer wieder sagen. Wenn Gottes Wort Wahrheit ist und du sagst, es stimmt für mich, Was wirst du von dem, was du heute hörst, in der nächsten Woche tun? Und mit wem wirst du in der nächsten Woche darüber reden, was wir heute gehört haben? Der Text. Ich möchte ihn mit euch lesen und ich lese aus Apostelgeschichte 8. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, Jesaja 53, Vers 7 und 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Hier ist von Gottes Geist die Rede. Hier ist von Jesus die Rede. Hier ist von Gott die Rede. Wunderbar passend zu unserem heutigen Sonntag. Gott sieht tatsächlich und er sieht den Einzelnen, weil er viel mehr im Blick hat als wir. Gott sieht den Einzelnen, weil er weiter sieht als wir. Und Gott sieht den Einzelnen, weil er weiß, was geschehen wird, wenn dieser eine sich ihm anvertraut. Gott hat, auch wenn er den Einzelnen sieht, immer das Ganze im Blick. Und ich möchte euch heute drei außergewöhnliche Menschen vorstellen. Alle haben in Gottes Geschichtsschreibung eine wichtige Rolle. Und der erste ist, wie es im Text ist, der Philippus. Über ihn wissen wir relativ wenig, obwohl er in der frühen Kirche wirklich eine sehr tragende Rolle gespielt hat. Er gehörte zu den ersten Diakonen, das waren die Männer, die zur Entlastung der Apostel gewählt wurden, in den Leitungsdienst der Gemeinde berufen worden sind. Und sie kümmerten sich um die Bedürftigen, um die Witwen der griechischen Juden. Und es war weitaus mehr als ein fleißiger Sozialarbeiter, dieser Philippus. Er hat immer, wo sich die Möglichkeit gegeben hat, von Jesus erzählt, Gottes Wort in das Leben hineingesprochen. Und als die Gemeinde in Jerusalem verfolgt wurde, da nutzte er die Gelegenheiten, die sich ihm gegeben haben, auf seinem Weg bis nach Samaria, anderen von Jesus zu erzählen. Und dann kam er dorthin, in die Hauptstadt Samariens. Und durch seine Verkündigung so kann man es nachlesen. Und seinem Zeugnis von Jesus kam große Freude auf in der Stadt. Die Menschen, sie sind zu ihm gegangen, weil er von Jesus so erzählt hat, dass Menschen in seiner Gegenwart geheilt wurden. Dass sie haben das Evangelium angenommen, sie haben Jesus angenommen. Und man kann sagen, es war ein Aufbruch zu Jesus hin in dieser Zeit damals. Viele ließen sich taufen, lesen wir. Ein toller Aufbruch und Philippus mittendrin. Und dann lesen wir das, wie ein Engel Gottes zu Philippus spricht. Ein Engel, jetzt wissen wir nicht, wie das war, ob der da einfach als Mensch angekommen ist und ihm eine klare Botschaft gesagt hat oder wie das auch immer war. Aber für Philippus war klar, da ist ein Bote und der kommt von Gott. Das ist nicht irgendeiner, der mir jetzt irgendwas hier sagen will, sondern da spricht Gott zu mir. Und es ist krass. Philippus hört und er handelt. Es heißt hier ganz einfach, der Engel sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging. Er stand auf und ging. Keine Ahnung, was Gott vorhat. Er weiß nur, die Straße ist öde. Wunderbares Ziel für ein Picknick. Aber er geht los. Er geht los. Und manchmal erwartet Gott von uns einfach einen schlichten Gehorsam. Er möchte einfach, dass wir hören. Manchmal scheint uns es vielleicht große Dinge für Gott zu tun, als im Kleinen treu zu sein. Manchmal will man auch lieber das Große, oder? Dass man noch auch so ein bisschen so zur Geltung kommt. Und Gott will nur so was Kleines halt. Stell dich mal an die Straße, spiel Anhalter auf einem Wüstenweg. Keine spannende Geschichte. Aber Philippus hört und handelt. Und hier wird was von seinem Charakter deutlich und sichtbar. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er gesagt, hey Leute, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht um Jesus. Und ich möchte das heute auch sagen und ich möchte es mir sagen. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um uns in unserem Leben. Es geht um Jesus im Leben. Als wir am letzten Tag in der Reha waren, da wollte ich nochmal auf unser kleines Apartment hoch und war auf dem Weg dorthin und bin noch welchen begegnet, die hatten ihre Sachen immer noch im Zimmer drin und wir kamen noch ins Gespräch, was jetzt so alles kommt und wie es jetzt wird und ja, wir hatten mit ihnen auch über den Glauben gesprochen. Und dann haben sie gefragt, wie wird das jetzt für euch, für dich, wenn ihr dazukommt, geht es morgen gleich wieder voll los oder du bist gleich wieder voll drin und wieder viele Gespräche und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, es gibt etwas, was das Wichtigste ist. Und dann hat er gefragt, was ist das Wichtigste? Und dann habe ich gesagt, das Wichtigste ist das, was für deinen Sohn das Wichtigste ist. Und ich frage, was ist das Wichtigste für deinen Sohn? Und er sagt, ja, das sind die Eltern, das bin ich als Papa. Und dann sage ich, für mich ist das Wichtigste mein Papa. Und das ist Gott im Himmel. Um ihn soll sich's drehen in meinem Leben. Und ich wünsche dir, dass du diese Mitte auch in deinem Leben hast. Kurzes Hallo und kurzes Tschüss. Was ist das, wenn man sich vorbereitet, wenn man weiß, Gott will auch, dass wir mit Menschen über ihn reden. Und wir sind jedes Mal, wenn wir, oder ich habe das ganz oft gemacht, wenn ich an den Zimmern vorbeigelaufen bin und die Namen gelesen habe, ich habe immer für die Leute gebetet, weil ich gedacht habe, irgendwann ergibt sich vielleicht eine Gelegenheit, dass nicht ich mit Gott über den Menschen rede, sondern dass ich mit den Menschen über Gott reden kann. Vielleicht fängt damit unser Hören auf Gott an, dass wir mit ihm reden. Und das hat Philippus getan. Einer, der mit Gott im Gespräch war. Einer, der dann auch bereit war zu hören und dann auch zu tun. Und er handelt. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und Gott sieht mehr, als ich sehe. Und es wird seinen Grund haben, dass ich dahin muss. Es wird seinen, nämlich Gottes Grund haben, nicht meinen. Philippus hätte wenig Gründe gehabt. Aber ein Grund war ausschlaggebend. dass Gott das gesagt hat. Nehme ich das wahr? Dieses Reden Gottes in einer Welt, die so unfassbar laut geworden ist, die uns ständig ihre Probleme um die Ohren schreit, die uns belastet und belädt mit Dingen, die uns das Leben so schwer machen. Natürlich kann man klagen über das, was in Zukunft womöglich alles kommen wird. Aber das ist ja keine Lösung, oder? Das wissen wir schon lang, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Dass wir sagen, wir haben einen Halt und einen Anker und einen Grund, in dieser Welt zu leben. Und der heißt Jesus. Und wir haben einen, der uns leitet. Und das ist der Heilige Geist. Und wir haben einen, bei dem wir ankommen werden, nämlich bei unserem Vater im Himmel. Was in unserer Welt zurzeit geschieht, wird uns in Zukunft noch mehr abverlangen und vor größeren Herausforderungen stellen, als wir jetzt schon haben. Darum ist es so notwendig, dass wir es einüben, auf unseren Herrn zu hören. Und wer es nicht zu gewohnten Zeiten macht, bewusst auf Gott zu hören, dem wird das auch selten zu außergewöhnlichen Zeiten passieren. Wir wissen nicht mehr, wie sich das anhört, wenn er redet. Wir brauchen das und ich wünsche uns das mehr und mehr. Nochmal kurz zu Philippus. Philippus lässt sich also von Gott aus dieser überaus erfolgreichen Arbeit in Samaria wegführen. Hin auf eine Wüstenstraße. Er geht los im Vertrauen, dass Gott schon weiß, was er sagt und weiß, wozu er beauftragt. Und was Gott in Zukunft vorhat, konnte keiner wissen in dem Moment. Zu Philippus sagt Gott noch nicht einmal, was auf ihn zukommt. Darum sensibel bleiben für Eindrücke, die Gott schenkt. Manchmal hat man so ein merkwürdiges Gefühl, einen inneren Eindruck, man sollte einen Menschen anrufen, für ihn beten, ihn besuchen. Nehmt das ernst. Das ist der Stoff, aus dem Gott Wunder macht. Da gibt es die tollsten Geschichten. Da folgt einer einem Impuls und besucht ihn, den er schon länger nicht mehr gesehen hat. Und er sieht ihn entgeistert an und sagt, woher wusstest du, dass ich so dringend jemanden zum Reden brauche? Da wird einer nachts wach und hat den starken Eindruck, dass er für eine bestimmte Person beten soll. Und er macht das und er erfährt später, dass dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt einen Unfall hatte und Gott ihn bewahrt hat. Beten für Menschen, die wir gar nicht kennen. Why not, oder? Was könnte Gott nicht alles vorbereiten? Und was hat er nicht schon alles? Himmlischen Impuls folgt, ohne zu wissen, was daraus wird. Einfach auf Gottes Wort hin. Klaus Bockmühl hat es in seinem Buch Hören auf den Gott, der redet, so formuliert: Wenn der Mensch horcht, redet Gott, und wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Zu dem anderen. Der Äthiopier. Historisch müsste man sagen, ein Mann aus dem heutigen Sudan. Der Finanzminister der Königin Kandake macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Im eigenen Land ist er ein mächtiger, ein bedeutender, ein angesehener Mensch. Und wir sehen ihn hier vor unserem inneren Auge fahren, auf seiner königlichen Pferdekutsche, wahrscheinlich antike S-Klasse. Er fährt von Jerusalem in Richtung Gaza. Ein Kämmerer, so wird es oft übersetzt, im Griechischen lesen wir von einem Eunuchen, denn in vielen antiken Königshöfen mussten die Beamten im engeren Umkreis der Königin Eunuchen sein. Das heißt, bevor diese Männer, oftmals Sklaven für eine solche Laufbahn, ausgebildet wurden, hat man sie kurzerhand kastriert. Und so war es wahrscheinlich auch bei diesem Mann aus Äthiopien geschehen. Und das ist die andere Seite der Macht. Man wird in seiner Zeit nicht gefragt haben. Man hat das gemacht. So wurde er gezeichnet für sein Leben. Gezeichnet, verstümmelt, sein Leben lang. Und den treffen wir hier auf dem Rückweg von Jerusalem. Gezeichnet fürs Leben auf der Suche nach Gott. Jetzt könnte jeder wahrscheinlich von uns etwas erzählen. Erzählen von dem, was ihn schon gezeichnet hat. Was in seinem Leben schon geschehen ist, wo er gesagt hat, das hat mich tief geprägt. Das hat meine Vorstellung von Gott beeinflusst. Das hat mein Denken über die Menschen vielleicht sogar im positiven Sinn geprägt oder im negativen geprägt. Das hat mich vorsichtig gemacht. Er kam nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Und dann fragt man natürlich, wie kommt er dazu? Wie kommt einer aus dem Sudan dazu, einfach so, ein königlicher Beamter, so ein Mensch dazu, nach Jerusalem zu fahren, um Gott anzubeten? Das waren übrigens gescheite Leute. Und er hat etwas gewusst von Strabon Geographica. Ein griechischer Geschichtsschreiber und Geograf. Geboren 63 vor Christus und gestorben 23 nach Christus. Und der hat nämlich geschrieben, und den hat er wahrscheinlich auch studiert. Der hatte geschrieben, Äthiopier erkennen einen Gott, der unsterblich ist und das Grundwesen aller Dinge ist. Und einen sterblichen Gott, der keinen Namen hat und unsichtbar ist. Den kennen sie. Den erkennen sie. Heißt, wir wollen ihn suchen. Wir wollen wissen, wer ist das? Wo ist er eigentlich zu finden? Und für den Kämmerer war klar, das ist keiner unserer Götter, die wir hier bei uns so anbeten. Und dann hat er von dem Gott Israels gehört. Natürlich, es hat in allen Herren Ländern damals schon jüdische Gruppen gegeben, die eine Synagoge hatten, die sich zum Gottesdienst getroffen haben, um ihren lebendigen Gott anzubeten, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Der ein lebendiger Gott ist und der mit ihnen unterwegs ist. Und da hat dieser Kämmerer gesagt, dem will ich begegnen. Mit dem will ich was zu tun haben. Das hat sein Herz berührt. Wisst ihr, und viele Menschen sind heute, aufgrund dessen, was in dieser Welt geschieht, die sind in ihrem Herzen bewegt von dem, was in dieser Welt geschieht. Und ihr Herz ist bewegt auf der Suche nach einem unsterblichen Gott. Nach einem, dem man sich anvertrauen kann. Nach einem, wo man sagen kann, der gibt mir jetzt Halt. Wohin mit deiner Angst, haben wir gefragt, mal in einer Gruppe, im Gespräch. Was machen wir mit der Angst? Wo kriegen wir Halt? Bei den Kindern ist das ganz einfach, haben die Eltern gesagt. Die Kinder haben ja uns. Und sagt dein Papa, wenn ich keine Angst habe, hat mein Sohn auch keine Angst. Und wir haben mit denen gesprochen, die junge Erwachsene, die selber dort in Reha waren, herzkrank. Und wir haben sie gefragt, wie seid ihr mit eurer Angst umgegangen? Dann kam die Gegenfrage, Angst? Wenn doch meine Eltern keine Angst hatten, was brauche ich Angst zu haben? Aber die Eltern hatten Angst und sie haben es gesagt, wir haben jeden Tag Angst. Die Gesprächsrunde, die große, war leider zu Ende, aber im Kleinen konnte man weiterreden. Und ich habe noch mit jemandem weitergesprochen und gefragt, wo hast du einen Ort, wo du sagen kannst, wenn ich da hingehe, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Ich muss sie mir nicht ausreden, ich muss mich nicht selber stark machen, ich muss mich nicht ablenken. Nein, ich gehe mit meiner Angst zu dem hin, bei dem ich Halt habe, zu einem Unsterblichen. Und ich habe gesagt, weißt du, und den kenne ich. Und der heißt Jesus. Und an dem halten wir uns fest, weil er die Mitte unseres Lebens ist. Hammer, einfach so. 7 Minuten Gespräch vielleicht. Und dann ist jeder zu seinem Essplatz gegangen. Ist ja Grundwesen aller Dinge, Ursprung aller Dinge, den wollte der Kämmerer anbeten. Leider bekommt er in Jerusalem nicht die beste Gelegenheit dazu. Als Heide darf er maximal in den Vorhof der Heiden. Und als Eunuch konnte ihm es passieren, dass ihn die Tempelwache überhaupt nicht reinließ. Das ist maximal ärgerlich, oder? Da will jemand Gott anbeten, er will ihn kennenlernen und er darf nicht hin. Nur weil da Menschen sind, die ihm den Weg versperren und die sagen, du nicht. Wie gut, dass Gott nicht auf unsere Tempel angewiesen ist, nicht auf unsere Kirchen und Gemeindehäuser. Er findet andere Wege, weil er weiß, dass das viel wichtiger ist. Und er wählt manchmal eine Reha und er wählt manchmal einen Urlaubsort und er wählt manchmal eine Kasse, wo man so kurz ins Gespräch kommt beim Einkaufen. Oder er wählt einen Stau im Auto, wo man aussteigen kann und sich mit den anderen unterhalten kann, weil es nicht weitergeht. Er wohnt die Wohnstätte, die man sich selber gebaut hat, weil man gerade Nachbarn eingeladen hat oder eingeladen wurde. Gott sieht viel weiter und ich möchte uns das heute bewusst machen. Ein Mensch auf der Suche nach Gott, der wird ihn finden, weil Gott einen Weg findet, ihm zu begegnen. Und jetzt kommen die zwei zusammen. Und jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Und Gott bringt die zwei außergewöhnlichen Menschen zusammen. Philippus ist genau zum richtigen Zeitpunkt an dieser öden Straße angekommen. Er wusste, wann der Kämmerer von Jerusalem losfährt. Und er wusste, wie lange Philippus zu dieser Stelle braucht. Nämlich mindestens 2 Tagesreisen. Also von Samaria bis nach Jerusalem sind es, Daumen gepeilt, ungefähr 60 Kilometer. Das heißt, zu Fuß 2 Tagesreisen damals. Gott wusste das. Und ohne es zu wissen, ging Philippus halt los. Und dann kam er an, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, weil er gehört hat. Und wieder ganz offen für Gottes Reden. Der Blick des Philippus kennt die Umgebung. Natürlich, er sagt, wenn Gott mich jetzt hierher schickt, muss es einen Grund haben. Was könnte Gott gemeint haben? Warum bin ich hier? Was ist der tiefere Sinn meines Hierseins, bitteschön? Und dann macht er das, was er wohl immer getan hat. Er brachte das, was er beobachtet hat, brachte er in Verbindung mit Gott. Und dann sah er diesen vornehmen Wagen auf der Handelsstraße, der fiel ihm natürlich auf. In Jerusalem hat er den Senioren Essen ausgeteilt, immer wieder ein gutes Wort. Man musste Griechisch sprechen, aber sein Name verrät ja, dass er griechischen Ursprungs war, dann konnte er das ganz gut. Und Philippus hat wahrgenommen, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Gerade zur rechten Zeit, der richtige Impuls, er soll sich zu der Staatskarosse halten, die da über den Weg rollt. Also geht Philippus hin und er horcht. Er hört wieder, er ist einfach hörend. Er hat der Stimme Jesu, ist er gefolgt. Und jetzt hört er, wie der Kämmerer liest, diese Jesaja-Rolle. Ein Wunder, dass er sie überhaupt bekommen hat. Eine griechische Abschrift. Und er liest, wie er diese Stelle liest aus Jesaja, Kapitel 53. Der Kämmerer will wissen, wer ist dieser unsterbliche Gott? Wer ist das? Und wer ist dieser Gott, der doch gestorben ist, aber eigentlich unsterblich ist? Ist eine gute Idee, in der Bibel nachzulesen. Sehr gute. Und der Kämmerer hat das gemacht. Und dann fragt ihn der Philippus, er fragt ihn einfach, er spricht ihn an. Weil der Kämmerer laut liest, auch das eine gute Sache, laut zu lesen. Und er fragt ihn, verstehst du eigentlich, was du liest? Was für eine tolle Frage. Wir sollten uns das öfter mal fragen. Einander fragen, was hast du denn heute gelesen im Wort Gottes und hast du es verstanden? Wäre noch was, oder? Wenn man sich gerade mal so begegnet. Sagt, hey, was hast du denn heute im Wort Gottes gelesen? Hast du es verstanden? Vielleicht von sich selber erzählt, ich habe dies und jenes gelesen und das hat es mir gegeben. Was ist das für eine Ermutigung, wenn wir das tun? Und der Kämmerer sagt, wie kann ich? Ich verstehe es einfach nicht, ich check das nicht, sorry. Ich brauche da jemand. Auch das, wie schön ist das, wenn wir es zugeben können. Nein, ich habe es nicht verstanden. Aber vielleicht hast du ja eine Idee. Oder vielleicht kennst du jemanden, der eine Idee haben könnte. Und dann lädt er ihn ein, auf seinen Wagen zu kommen und sagt, bitte erklär mir das, worum geht es? Und Philippus, so heißt es ganz einfach, nahm dieses Wort und erklärte ihm, wie das ist mit Jesus, diesem unsterblichen Gott, der gestorben ist und der auch verstanden ist und er lebt. Das, was wir im Abendmahl nachher feiern, diesen unsterblichen Gott, der Grund aller Dinge ist, der alles geschaffen hat und der gestorben ist, der Unsterbliche. Weil er gesagt hat, damit du, der nicht das ewige Leben hat, der nicht unsterblich ist, ewiges Leben bekommen kann. Na, Philippus hat es sicher mit anderen Worten erklärt, so dass der Kämmerer das versteht und er hat es auf Griechisch gemacht. Und wenn wir miteinander reden, dann tun wir es, dass es der andere versteht. Ich hatte am Donnerstag 3 tolle Taufgespräche mit 3 Kindern. Und ich habe sie gefragt, was ist euch an Jesus wichtig? Warum wollt ihr das überhaupt? Und dann haben die mir erklärt, wie das mit Jesus geht. Und ich habe gedacht, wow, solche Worte bräuchte ich. Solche Worte, damit es Kinder verstehen. Und dann haben wir gesagt, was ist das für ein Geschenk, wenn ein 6-Jähriger sagt, ich will mit Jesus leben, weil er für meine Sünde gestorben ist und ich will vor allem ewig leben. Die 2 Außergewöhnlichen sind sich begegnet. Und es ist etwas Außergewöhnliches passiert. In Gottes Sicht das Normalste, was einem Menschen geschehen muss, damit er ewiges Leben hat, nämlich seiner ist, der an Jesus glaubt. Und dann hat er sich taufen lassen. Die Taufe ist an der Stelle gar nicht das Entscheidende, sondern dass dieser Kämmerer sagen konnte, ja, ich glaube an den Herrn. Und dann war da gerade zufällig Wasser. Die Idee mit dem Taufen kam ja vom Kämmerer, nicht vom Philippus. Die Proselytentaufe war damals bekannt. Taufe, was das bedeutet, hat man gewusst. Ich sterbe, mein altes Leben, zack, vorbei. Und dann komme ich aus dem Wasser heraus und habe neues Leben, und zwar mit dem, dem ich mich anvertraue. Und für den Kämmerer war klar, das soll ab jetzt Jesus sein und sonst kein Geringerer und sonst keiner. Jesus soll das sein. Und so haben sie es gemacht. Und wie der Kämmerer da wieder auftaucht, steht er allein im Wasser. Ich finde das phänomenal. Und ich finde das genial von Gott. Weil er nämlich da mit dem Kämmerer sagt, Philippus ist Philippus. Und du bist du. Und du gehörst zu mir und Philippus gehört auch zu mir. Und darum häng dich nicht an Philippus, sondern häng dich an mich. Und Philippus war einfach schöpp weg. Fand sich in Ashdod wieder, das ist irgendwo im Mittelmeer. Ist dann nach Caesarea gereist, das Evangelium verkündigt, auch am Mittelmeer. Und diese Stelle dort, Hammer, warum er nach Caesarea dann kam, Caesarea Philippi, erzähle ich euch nicht, müsst ihr nachlesen. Aber Gott wusste, warum das so sein musste. Wenn er uns so wegbeamen würde, oder? Und Stefan mitten aus dem Gitarrenspiel, weg. Dann wüsste er, dass man den Stefan gerade woanders braucht. Ganz einfach. Wir hätten ein mega Problem, ja, weil, also wir würden kurz noch weiter singen und denken, hups, die Gitarre fehlt. Nur nicht nur die Gitarre, sondern auch der sie spielt. Es ist Gott, der handelt. Also ich habe es noch nie erlebt, aber Philippus auch noch nie. Und die damals auch nicht. Es ist Gottes Handeln und er macht das richtig. So, es sind 3 außergewöhnliche Menschen in dieser Geschichte. Die 3. außergewöhnliche Person bist du. Das bist du, das bin ich. Weil Gott zu dir spricht. Sei es durch ein Wort, das du nicht verstehst und du wissen willst, was es bedeutet. Oder sei es, dass er dich anspricht und dich zu irgendeiner Handlung bewegt. Und du sagst, okay, Herr, wenn du sagst, dann gehe ich. Und bei beiden endet es gleichermaßen. Nämlich, Gott ist in ihrem Leben gegenwärtig. Und das werden wir nachher mit dem Abendmahl miteinander feiern. Dass Gott in uns wohnt. Dass er uns befreit hat zu einem Leben, dass er uns vergeben hat und dass er uns hineinführt in eine Welt, die nichts dringlicher braucht, tatsächlich, dass sie etwas von Jesus hören. Ich möchte gern beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken, von Herzen, dass du es bist, der zu uns redet. Und du zeigst uns das so oft, dass dein Wirken genau damit anfängt, dass wir dich hören. Dass dort, wo du ein Wunder tun möchtest, dass du es gerade dann tust, wo wir Menschen bereit sind, das zu tun, was du uns sagst. Lieber Herr, wir beten dafür, dass wir Wunder erleben. Wir beten für diese Welt, für diese zerbrochene, unter diesen dramatischen Ereignissen ächzende Welt. Wir beten für unsere Nachbarn, für die, die auf der Flucht sind. Wir beten darum, Herr, dass du hineinkommst in ihr Leben, dass sie dich suchen, dass sie diesen unsterblichen Gott, der für sie gestorben ist und auferstanden ist, erkennen. Herr, wir beten für einen fröhlichen und dankbaren Mut, dein Wort in unserem Herzen zu tragen, dich zu hören und zu handeln, so wie wir es verstanden haben. Danke, gütiger Herr. Wir halten hoch dieses Kreuz, weil wir dich verehren. Und so wollen wir jetzt auch zum Abendmahl überleiten. Mit diesem Lied, wir halten hoch das Kreuz und singen betend weiter.